Auch von mir ein herzliches Willkommen, einen guten Morgen. Es war schön, wo wir heute Morgen zum Gottesdienst gefahren sind und die Sonne schien so schön, die Felder waren schön weiß, einfach herrlich und schön. Ich hatte mit einer Predigtreihe angefangen, das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, das war dann Erntedankfest, da habe ich entsprechend themenbezogen gepredigt und davor, weiß noch jemand, worum es ging oder wie der Titel hieß? Das war ein Erntedankfest davor. Letztes Mal hast du es gewusst, David. Nee. Alter und neuer Wein, genau. Andreas kennt sich aus. Gut. Genau, ich möchte an dieser Stelle weitermachen. Das ist ja schon einige Monate her, wo wir damit begonnen haben. Und wenn ich, glaube ich, jetzt fragen würde, was war so ein bisschen der Inhalt davon, dann würden wir die meisten oder die wenigsten wahrscheinlich wissen, worum es ging. Deswegen wollte ich kurz nochmal wiederholen, damit wir auf dem Laufenden sind und dann ansatzlos anknüpfen können. So, dann hole ich nochmal meine Sachen hier raus. Und zwar, dann gehen wir einmal 2000 Jahre zurück in die Zeit, als Jesus als kleines Kind auf diese Erde kam. Das Volk Israel unter der Besatzungsmacht der Römer. Sie lebten ihren Glauben, das Judentum. Gott hatte ihnen durch Mose Gebote gegeben, 613 Gebote. Einfach im Laufe der Zeit haben die religiösen Führer des Volkes oder mit den Jahren, mit den Jahrhunderten, einfach noch viele weitere Gebote zu den Geboten Gottes hinzugetan. Sodass Jesus dann sagen musste, ihr habt den Leuten sehr, sehr schwere Lasten aufgelegt, die ihr selber nicht tragen wollt, aber ihr sorgt dafür oder achtet darauf, dass die Leute es tragen. Die Leute haben sehr darunter geächtzt, unter dieser schweren Last, unter diesen vielen moralischen Geboten oder unter diesen vielen zusätzlichen Geboten, die die Menschen ihnen auferlegt haben. Jesus hat ein jüdische Religion oder die Religion vorgefunden, die in Moral erstarrt war. Menschen, gerade die religiösen Führer oder auch das einfache Volk, da es diese Gebote nicht einhalten konnte, verfiel in Heuchelei. Man hat nur so getan, als ob. Es gab ausgeprägte Machtstrukturen, das heißt, die religiösen Führer damals haben eine gewisse Macht sich gesichert und haben Druck ausgeübt auf die anderen und haben darauf geachtet, dass ja alles eingehalten wurde, haben sich gelobt und haben damit geprahlt. Und Jesus hat da nicht mitgemacht. Jesus hat vielmehr diese Dinge aufgezeigt, hat diese Fehler und dieses Falsche, was damals an der Tagesordnung war, hat dieses aufgezeigt und den Menschen gezeigt, was verkehrt lief. Und die Menschen haben ihn nicht verstanden. Und selbst ein Johannes der Täufer meinte dann irgendwann, bist du wirklich der Messias, der kommen soll? Bist du es wirklich, auf den wir warten sollen? Weil Jesus so anders war als das, was die Menschen sich erwartet haben von dieser Religion. Sie sind so weit vom Eigentlichen abgerückt. Und auf die Frage hin, Jesus, du machst immer alles anders. Warum fasten alle Jünger? Die Jünger von Johannes fasten. Die schriftgelehrten Pharisäer sagten, unsere Jünger fasten, aber deine Jünger fasten nicht. Warum nicht? Und Jesus bringt dann so drei Bilder in Lukas Kapitel 5. Einmal das Bild eines Bräutigams bei einer Hochzeit. Er sagt, wenn eine Hochzeit stattfindet, der Bräutigam da ist, dann braucht man nicht fasten. Da geht es einem gut, da lassen es die Leute sich gut gehen. Da braucht man nicht fasten. Da wird dieses Fasten ausgesetzt. Das zweite Bild, er sagt, wenn man einen alten Mantel hat, einen alten Lappen oder ein altes Kleidungsstück, dann nimmt man nicht einfach, um dieses alte Kleidungsstück zu flicken, nimmt man nicht einen neuen Flicken und setzt ihn drauf. Er sagt, der neue Flicken würde an dem alten nicht haften. Es würde beides kaputt gehen. Das macht keinen Sinn. Sondern entweder man muss dieses alte Kleid wegschaffen und ein neues komplett nähen oder machen, aber nicht zusammenmischen und irgendwie was versuchen zu flicken. Das geht nicht. Und das dritte Bild, das Jesus gebraucht, das ist das, was unsere Überschrift ist, alter und neuer Wein. Er sagt, wer den alten Wein hat, der will vom neuen nichts wissen. Er sagt, er bezieht sich darauf auf die religiösen Führer und sagt, dass diese Gebote, das, was Gott durch Mose gegeben hat, das ist alter Wein. Und die Schriftgelehrten, die das Volk dann unterrichten sollten, die das Volk anweisen sollten in der Religion und ihnen predigen sollten, sie haben es sich bequem gemacht, haben weitere Gebote auferlegt den Menschen, denen ging es gut. Sie haben geheuchelt, sie haben nicht das getan, was sie von den anderen gefordert haben. Sie haben, wie man so sagt, Wasser gepredigt und Wein getrunken. Und Jesus kritisiert das. Und Jesus sagt, wer den alten Wein hat, der will vom neuen nichts wissen. Und Jesus sagt, ich will euch neuen Wein geben. Und Jesus ist nicht gekommen, um da einfach mitzuspielen, mitzumachen. Jesus ist auch nicht gekommen, um noch viele weitere moralische Gebote oder Gesetze hinzuzufügen zu den vielen, die schon damals bestanden haben, sondern Jesus wollte etwas ganz Neues, neuen Wein den Menschen zeigen und bringen. Dann in der nächsten Predigt ging es darum, was ist dieser neue Wein? Und dann sind wir nochmal ganz zurückgegangen an den Anfang und haben gesagt, Religion will im Wesentlichen zwei Fragen beantworten. Zum einen, was sollen wir glauben? Das ist dann so die Dogmatik und es wurden dann einzelne Dogmen, einzelne Lehren erstellt, was die Menschen glauben sollen. Und das zweite ist, wie sollen wir handeln? Das ist dann die Ethik und aus der Ethik entstehen oder aus der Ethik heraus werden einzelne moralische Grundsätze oder Gebote geformt oder ausgerufen. Und einfach im Laufe der Christenheit, im Laufe der Zeit ist es so, dass diese Dogmatik ziemlich stark war und diese Ethik, wie man leben sollte, das kam immer ein wenig zu kurz. Da hatten wir letztes Mal geschaut, 4 ethische große Prinzipien, nach denen wir nicht leben sollten, die nicht gut sind für uns. Als Christ wollen wir dem Herrn gehorsam sein. Da müssen wir uns fragen, ja okay, was wir glauben, das sehen wir in der Bibel. Das ist so die Ethik, da lässt sich auch manchmal die Dogmatik, da lässt sich auch manchmal darüber streiten, aber im Großen und Ganzen sind wir uns da einig. Aber wenn es darum geht, um die Ethik, was sollen wir tun, was ist richtig, was ist falsch, da ist es meistens ein bisschen schwierig. Und da hat der eine vielleicht so ein Prinzip für sich, der sagt, also ich sehe das so, was mir Spaß macht, das ist richtig und das ist gut. Da haben wir gesagt, nein, das geht nicht, das passt nicht, das können wir so nicht machen. Und das Zweite, weil alle es so machen, deswegen wird das richtig sein, deswegen ist das so und deswegen mache ich das auch so. Auch das haben wir gesagt, das geht nicht. Das Dritte war, wir machen es so, wie es früher gemacht wurde. Auch da haben wir festgestellt, das ist kein gutes ethisches Prinzip, nach dem wir leben sollen. Und dann auch ein viertes, letztes, falsches. Stimmt es für mich so? Hauptsache, ich bin mir da für mich persönlich sicher. Auf den anderen nehme ich keine Rücksicht. Für mich ist das in Ordnung so, deswegen handle ich so, deswegen lebe ich so. Auch so sehen wir, dass wir das so nicht leben können. Heute möchte ich ein erstes ethisches Prinzip vorstellen, das was richtig ist. Wir hatten zum Schluss 4 falsche Prinzipien, die wir uns wählen könnten, wo es vielleicht auch einige Menschen machen. Aber heute möchte ich einen Schritt weitergehen und das erste ethische Prinzip aufzeigen, wonach wir leben sollen. Das, was uns die Bibel zeigt, das, was wir ganz besonders auch in dem Leben Jesu sehen. Dieses erste ethische Prinzip, das heißt das Prinzip der Liebe. Nicht einfach eine Liebe, sondern die Agape-Liebe. Nochmal vielleicht ganz kurz den Unterschied zwischen Ethik und Moral. Zum Beispiel kennen wir alle diese Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist erstmal so ein ganz oberflächlicher Begriff. Und wenn ich jetzt fragen würde, ja, was bedeutet das? Was beinhaltet das? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also diese Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist zunächst einmal ein ethischer Grundsatz. Wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was es bedeutet oder was es beinhaltet, das sind so einzelne moralische Punkte, die wir dann ableiten und sagen, das alles beinhaltet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, wenn wir sagen, okay, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann gehört dazu zum Beispiel, wir töten niemanden oder wir bestehlen niemanden oder wir lügen einen nicht an. Denn in dem Moment, wo wir das tun, dann tasten wir seine Würde an. Wir belügen ihn und wir fügen ihm etwas Böses hinzu. Und so könnte man zu dem, die Würde des Menschen ist unantastbar, noch viele einzelne Gebote oder moralischen Vorschriften ableiten und dieses Ganze mit Leben füllen. Übrigens, das finden wir auch in unserem Grundgesetz. Und unser Grundgesetz sagt dann auch, was dieses alles unter anderem bedeutet. Wie ich schon gesagt habe, ist Jesus nicht auf diese Erde gekommen damals, um noch viele, viele weitere einzelne Gebote uns zu bringen und aufzuzeigen und sagt, das, was ihr jetzt tut, das ist gut. Und ich will euch noch viel, viel mehr bringen, denn es reicht noch nicht. Nein, Jesus wollte etwas anderes bringen. Jesus bringt neuen Wein. Und es wird ganz deutlich in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, von der wir gleich lesen werden, was dieses bedeutete. Was haben sie verstanden? Was haben sie an dem Leben Jesu gesehen? Wir wollen uns da einige Bibelstellen einmal lesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 44. Wie haben das damals die Menschen verstanden? Das, was Jesus meinte, dass er den Menschen neuen Wein bringt. Apostelgeschichte 2 von 44 bis 47. Da heißt es, die erste Gemeinde, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also von den ersten Christen, von der ersten Gemeinde sehen wir, wie sie gelebt haben. Sie waren bereit, alles, was sie hatten zu verkaufen. Sie haben es zu den Füßen der Aposteln gebracht, das heißt in die Gemeinde gebracht. Und derjenige, der ärmer war, dem wurde gegeben von dem, der etwas mehr hatte, sodass ein Ausgleich geschah, dass niemand arm war. Und sie lobten Gott und sie waren froh dabei. Das Interessante ist, Jesus kritisiert damals die Menschen und sagt ihr, die schriftgelehrten Pharisäer mit ihren vielen weiteren zusätzlichen Geboten haben sie den Menschen viele Lasten auferlegt. Sie mussten so viele Dinge erfüllen und tun, so viele Anweisungen im Leben, so viele Einschränkungen. Und das war für die Menschen wirklich eine Last. Jesus kritisiert das. Und hier sehen wir, obwohl die Menschen alles abgegeben haben, ja, das war doch noch irgendwie viel, etwas viel Größeres. Sie waren bereit, freiwillig alles abzugeben und zu sagen, okay, wir vertrauen einfach aufeinander, dass es richtig gemacht wird und dass wir nicht zu kurz kommen, dass wir überleben. Und trotzdem haben sie nicht darüber gemurrt und sagen, ja, mit knirschenden Zähnen, ja, wenn es sein muss, dann geben wir es ab. Nein, sie haben es mit Freuden abgegeben und wir sehen, sie haben den Herrn gelobt, sie waren täglich beieinander, sie haben es wirklich gern getan. Und was war ihre Motivation? Ihre Motivation war Liebe. Sie hatten Erbarmen einer gegen den anderen. Sie hatten etwas Fürsorgliches an sich. Sie hatten Anteilnahme an der Not des anderen. Es gab nicht nur Reiche damals in der Gemeinde. Sie hatten Nächstenliebe, ja, sie hatten diese Agape-Liebe. Ein Bibeltext, den Apostel Paulus beschreibt, so schöne Worte, die werden auch manchmal auf der Hochzeit gelesen. 1. Korinther 13, lass uns das noch einmal zusammen lesen, was diese Agape-Liebe ist. 1. Korinther 13, von 1 bis 7. Da heißt es, da sagt Paulus an die Korinther, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe mein Leben verbrennen, das, was wir gerade gelesen haben, dass sie alles, was sie hatten, abgegeben haben, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Also ich finde das schon gewaltig, was für eine Liebe hier aufgezeigt wird, dass es wirklich aus eigener Kraft, aus menschlicher Kraft, ja, nicht möglich, so zu lieben. Das, was hier an Anforderungen an die Liebe gestellt wird. Aber das sehen wir in der ersten Gemeinde, dass sie so eine Liebe aufgebracht haben und sich so geliebt haben. Damals gab es, wie ich schon gesagt habe, im Alten Testament viele einzelne Gebote. Und Jesus wurde einmal gefragt, da hat ihn einer versucht, der Schriftgelehrte, in Matthäus 22, können wir das nachlesen? Matthäus 22 von 35, da wird Jesus eine Frage gestellt. Matthäus 22 von 35 bis 40. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dieser Schriftgelehrte fragt: Was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt: Eigentlich braucht ihr nicht alle 613 Gebote auswendig kennen. Ihr müsst nicht jedes einzelne auswendig lernen, so wie man Vokabeln auswendig lernt. Sagt er, wenn ihr eigentlich dieses Prinzip verstanden habt, diese einzelnen Geboten, das waren so moralische Gebote. Aber Gott hat die ja nicht einfach so gegeben, sondern Gott hat einen Gedanken dabei. Alles ist zurückzuführen auf die Liebe zu Gott und auf die Liebe untereinander. Und das sagt Jesus hier. Er sagt: In diesen beiden Geboten sollst du den Herrn lieben von ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn ihr diese beiden Dinge wisst, dann habt ihr verstanden, worum es geht. Nicht die einzelnen Gebote. Man kann sich daran abmühen und dieses tun. Aber Jesus sagt, das ist das Eigentliche. Wenn ihr dieses versteht, dass ihr Gott lieben sollt, dass Gott, wenn er euch diese Gebote gegeben hat, dieses damit eigentlich gemeint hat, dass ihr Gott liebt und Liebe untereinander habt. Das ist das Größte, das ist das, worauf es ankommt. Und Jesus wollte die Menschen damals daran erinnern, was Gott eigentlich damit im Sinn hatte. Das ist neuer Wein, Jesus zeigt auf, es kommt auf die Liebe drauf an. Man kann sehr moralisch sein, man kann sehr heilig sein, man kann sehr fromm sein und dabei doch sehr lieblos sein. Sehr korrekt und es sehr ehrlich meinen und dabei sehr lieblos sein, vielleicht gegenüber Gott und den Menschen. Und Jesus sagt, die Liebe, darauf kommt es an. Wenn ihr dieses versteht, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, dann habt ihr das Eigentliche verstanden. Denn Moral, sie veraltet. Wenn wir zum Beispiel damals gucken, die Gebote, die Gott damals dem Volk gegeben hat, diese Gebote können wir heute schon schwerlich anwenden. Vieles ist überflüssig, vieles oder brauchen wir auch nicht. Wenn wir vielleicht zurückschauen, 20 Jahre zurück, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo es in den Gemeinden hieß, ja, PC, das ist nicht gut, das brauchen wir nicht. Vielleicht, wenn man das für die Arbeit braucht, ist nicht gut. Heute hat jeder einen PC. Oder nicht mal einen PC, man hat heute vielleicht einen Laptop oder ein Netbook oder wie sie alle heißen. Heute reden wir darüber gar nicht mehr. Das heißt, dieses Moralische, was damals gesagt wurde, ist heute veraltet. Genauso auch, wo das Internet damals für alle mehr und mehr zugänglich wurde, wo es nicht nur bestimmte Firmen hatten und 56K-Modem und so weiter, wo diese Zeit anfing, da meinte man auch, ja, Ist das gut für die Gemeinde? Ist das gut für einen Menschen? Das schadet doch eher nur. Wir verbieten es. Und heute ist das auch überholt. Heute haben wir das auf unseren Smartphones. Wir können unsere Smartphones eigentlich nicht richtig benutzen, wenn wir keinen Internetzugang haben. Und so sind viele Dinge und Punkte, die vielleicht auch in irgendeiner Zeit vielleicht auch seine Richtigkeit hatten, auch angebracht waren, aber wir sehen, moralische Gebote, sie veralten. Aber Jesus wollte auf etwas aufzeigen, etwas uns zeigen und wichtig machen den Menschen, was nicht veraltet, was damals angewendet wurden, werden konnte, weil es damals angewendet werden konnte zur Zeit der ersten Gemeinde, aber was heute genauso aktuell ist, was nicht veraltet, und das ist das, was Jesus gezeigt hat, sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das veraltet nicht, das braucht nicht revidiert werden, das galt vor 2000 Jahren, das gilt genauso auch heute. Und das wird in alle Ewigkeit so gelten. Augustinus, er sagte einmal etwas sehr Provokantes. Er sagte: Liebe und tu, was du willst. Liebe, und tu, was du willst. Bei vielen Menschen klingt nur der letzte Teil so in den Ohren und sie verstehen für sich, tu, was du willst. Aber Augustinus sagt: Liebe und tu, was du willst. Diesem Tu, was du willst, geht die Liebe voraus. Und wenn wir lieben, dann ist es automatisch so, dass wir nicht tun können, was wir wollen. Denn in dem Moment, wenn wir anderem Schaden zufügen, Gott gibt ja diese 10 Gebote, wenn wir stehlen oder morden, dann lieben wir nicht. Deswegen konnte Augustinus damals schon sagen, liebe und tu, was du willst. Das ist sehr gewagt vielleicht, aber das trifft das eigentlich das, was Jesus sagen wollte. Jesus hat die Pharisäer kritisiert, wie ich schon gesagt habe, dass sie so sehr auf die Moral geachtet haben. Sie haben darauf geachtet, den Zehnten abzugeben. Sie haben sogar vom Kümmel und vom Weizen und von diesen kleinen Gewächsen, von den kleinen Kräutern, haben sie den Zehnten aussortiert und gesagt, okay, man soll Gott den Zehnten geben, von Dill, von Kümmel. Ja, wie viel Arbeit das war, das Ganze zu teilen, ein Zehntel davon, erstmal alles zusammenrechnen, ein Zehntel davon abziehen. Aber Jesus sagt, darauf kommt es mir doch nicht an, dass ihr das teilt. Dafür geht doch viel zu viel Zeit weg. Es geht eigentlich um Gott zu lieben, dass auch seine Gemeinde und das, was er den Menschen gegeben hat, dass dieses auch weitergehen kann, dass es auch irgendwie finanziell weitergehen kann. Darauf kommt es doch an und nicht den Kümmel noch den Zehnten davon abzugeben. Es geht doch um die Liebe bei dem Großen und Ganzen. Aber diese Liebe, sie ist nicht einfach. Diese Liebe ist keine billige Liebe, keine einfache Liebe. Wir haben es gelesen in 1. Korinther 13, was diese Liebe alles für sich beansprucht und welche Liebe gemeint ist. Es ist nicht so eine Liebe, wo wir vielleicht einander freundlich sind, wenn wir zum Gottesdienst gehen, mit einem Lächeln einander begrüßen oder in der Stadt, wenn wir vielleicht spazieren gehen oder einer kommt uns entgegen, wenn wir einfach lächelnd guten Tag sagen oder vielleicht jemanden die Tür aufhalten. Das ist eine gute Sache, aber diese Liebe ist viel, viel mehr. Diese Länge, Liebe, sie strengt einen an, sie fordert von einem etwas und nicht wenig. Und Jesus beschreibt das in Lukas Kapitel 6, Lukas Kapitel 6 von 31 bis 35, da bringt er das nochmal auf den Punkt und sagt das, was ich auch gerade eben noch gesagt habe. Lukas 6, 31 bis 35, da sagt er, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jesus sagt, das, was die normalen Menschen vielleicht tun oder gute Menschen tun, die nichts von Gott vielleicht wissen wollen. Es gibt ja viele gute Menschen auch, dass sie einfach ehrlich sind, freundlich sind, hilfsbereit sind. Sagt Jesus, dass, wenn ihr sowas tut, dann das ist nichts Besonderes. Das tun andere Menschen auch. Und das erwarte ich sowieso von euch. Aber ihr sollt auch viel darüber hinausgehen und auch da etwas leihen, wo ihr vielleicht wisst, ob ich das wiederbekomme. Ich glaube eher nicht. Und Jesus sagt, darauf kommt es an. Da besteht der Unterschied, ob ihr die Liebe, die ich meine, lebt und praktiziert oder nicht. Dass ihr den liebt, der euch nicht liebt, eure Feinde. Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Wenn wir einem ein Werkzeug leihen, gut, wenn das jetzt ein Hammer ist, wenn der mal nicht wiederkommt, können wir mit leben. Aber wenn das dann ein Werkzeug ist für ein bisschen mehr, dann wird es schon schwierig. Die Leute haben damals alles verkauft und haben es den Aposteln zu den Füßen gebracht. Das war ein bisschen mehr als ein Hammer oder vielleicht eine Kappsäge oder etwas anderes. Also so eine Liebe, die fordert Jesus von uns. Und wie gesagt, Jesus hat es nicht nur einfach gesagt oder von den Menschen gefordert, sondern Jesus hat es auch gelebt. Jesus hat diese Liebe uns Menschen vorgelebt. In der Gemeinde in Rom und in Korinth, sie hatten ein Problem. In beiden Gemeinden war das gleiche Problem. Eine Frage, die entstanden ist, und zwar ging es darum, die heidnischen Völker damals oder die Römer oder die Heiden, die Griechen, sie haben ihren Götzen geopfert. Sie haben Fleisch geopfert und einiges Fleisch wurde verbrannt, aber es blieb auch einiges an Fleisch übrig. Dieses Fleisch, was den Götzen geopfert wurde oder dafür bestimmt war, was übrig geblieben ist, hat man damals auf dem Markt verkauft. Und es war nicht so, dass alle so reich waren und sich im Überfluss kaufen konnten, nur das beste Fleisch kaufen konnten, sondern es gab viele arme Menschen und es war nicht jeden Tag, dass man einfach Fleisch kaufen konnte. Und so eine Gelegenheit, Fleisch zu bekommen und Fleisch zu essen, war nicht alltäglich, sondern es war schon etwas Besonderes. Manchmal haben auch diese reicheren Leute zu diesem besonderen Anlass auch das Fleisch günstig abgegeben oder auch teilweise verschenkt. Ja, und ein Armer würde sich schon, glaube ich, freuen, auch mal ein schönes Stück Steak oder Fleisch essen zu können. Das Problem war damals in der Gemeinde, ja, dieses Fleisch war ja nicht einfach Fleisch. Es war Fleisch, was für den Götzendienst bestimmt war, was irgendwo mit Okkultismus zu tun war. Und da gab es Menschen, die hatten kein Problem damit. Sie haben gesagt, das ist für mich einfach Fleisch und ich esse es einfach. Was damit vorher gemacht wurde oder wofür es mal bestimmt war, das interessiert mich nicht. Aber andere haben gesagt, ja, Moment, so einfach ist das nicht. Wenn dieses Fleisch für Götzen bestimmt war, wenn wir es jetzt nehmen und essen, obwohl wir es wissen, verunreinigen wir uns nicht damit? Beschmutzen wir nicht unsere Seele, vielleicht unsere Gemeinde damit? Das war eine aktuelle Frage der damaligen Zeit. Was machen wir damit? Wer hat recht? Wie gehen wir damit um? Und es gab auch Streit. Das, wie gesagt, das war bei den Römern so. Wir lesen, können das in Römer 14 nachlesen. Genauso auch in 1. Korinther 8. Da wird diese Frage behandelt. Und das war eine aktuelle Frage der damaligen Zeit. Und was sagt Paulus dazu? Wir können das lesen in 1. Korinther Kapitel 8, 4 bis 12. Geht Paulus mit diesem Problem um und sagt, worauf kommt es an? 1. Korinther 8, 4 bis 12. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, und von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis, denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Also Apostel Paulus, er geht hier gar nicht darauf ein, auf das Problem, dass das Götzenopferfleisch vielleicht auf uns abfärben kann und wird das vielleicht negativ sich auf mich auswirken. Und er sagt, okay, sondern er sagt, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Wenn du jetzt isst, was passiert dann mit dem anderen? Welche Auswirkungen hat das auf den anderen? Und er sagt, wenn du das isst, obwohl du weißt, dass der andere ein Problem damit hat, dann handelst du lieblos. Er sagt, du sündigst nicht nur gegen ihn, sondern wie es hier heißt, und so wird durch deine, Vers 12, wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern, so verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Apostel Paulus sagt, ihr sündigt nicht nur an den Menschen in dem Moment, weil ihr keine Liebe in dem Moment dem anderen gegenüber vielleicht in seiner Schwachheit aufweist, sondern euch ist der andere egal. Und es geht nicht, ob das jetzt okkult ist oder nicht okkult, sondern ist nicht erlaubt oder nicht erlaubt. Was ist der eigentliche Grund? Warum macht ihr das oder warum macht ihr das nicht? Ist es von Liebe geprägt? Fördert das den anderen oder bringt es den anderen eher zu Fall? In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 23, da unterstreicht das Paulus noch einmal und er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Er sagt, grundsätzlich einmal ist alles erlaubt. Das, was auch Augustinus gesagt hat, liebe und tu, was du willst. Tu, was du willst, aber schau, ist das von Liebe geprägt? Verletzt du jemanden damit? Handelst du gegen dich, gegen deinen Körper lieblos oder gegen den anderen oder Gott gegenüber? Wenn das der Fall ist, dann mach es besser nicht. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Darauf kommt es an. Was ist unsere Motivation? Was steckt in unserem was steckt in uns drin? Was hat Gott in uns hineingegeben als Christen? Ist es diese Liebe? Bestimmt diese Liebe, unser Handeln, unser Denken, unser Tun? Denn das ist Gott sehr, sehr wichtig. Liebevoll heißt, dass wir vielleicht, dass wir leben, ist das für den anderen förderlich? Schadet es dem anderen? Oder auch Apostel Paulus sagt an einer anderen Stelle, alles ist erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Und beherrscht es mich, nimmt es mich gefangen, wenn ich etwas tue? Das ist auch eine Frage, die wir uns dabei stellen sollen. Ist das auferbauend oder wirkt es eher schädlich? Ich weiß nicht, seit wann, vielleicht weiß das einer von euch, seit wann gibt es diese Abschreckbilder auf den Zigarettenschachteln? Weiß nicht, wahrscheinlich so 4-5 Jahre ungefähr, ne? Vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber ich glaube, wir wissen nicht erst seitdem diese Bilder auf diesen Schachteln drauf sind, dass Rauchen nicht gut ist, oder? Oder ist das erst durch diese Bildchen gekommen, dass wir irgendwie feststellen, oh, Rauchen macht ja, vielleicht krank, Rauchen fördert nicht, sondern Rauchen ist nicht gut für uns. Ich denke, die Bilder, die zeigen das einmal mehr auf. Aber wir wissen zum Beispiel, dass Rauchen uns schädigt. Vielleicht auch, wenn man eine Frau raucht, vielleicht schädigt das auch das Kind, was vielleicht im Mutterleib ist. Vielleicht schädigen wir auch die Gesundheit der anderen. Ja, nicht erst durch das Bild auf der Zigarettenpackung wissen wir zum Beispiel, dass wir damit vielleicht uns selber und den anderen auch Schaden zufügen. Genauso auch mit Drogen, dass wir uns damit nichts Gutes tun. Oder auch ein anderes Thema, das ich glaube aktuell auch so ein bisschen immer wieder mal durchkommt, mein Bauch gehört mir. Dieser Slogan, ja, wenn eine Frau ja, schwanger ist und sich ihres Kindes entledigen will, dann sagt man, ja, mein Bauch gehört mir, meine Zukunft gehört mir. Ob wir dabei liebevoll handeln oder lieblos handeln, ob es Mord ist oder nicht, das sind so Fragen, die wir uns stellen müssen. Das sind jetzt so vielleicht grobe Sachen, die vielleicht ein bisschen einfacher sind, aber es gibt auch viele, einfach viele Dinge, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert sind, die nicht einfach so einfach sind zu regeln, wo wir nicht so einfach eine Antwort finden, aber wichtig bei den Dingen, die wir tun oder denken, soll uns immer diese Frage aufwerfen, handle ich damit liebevoll, wenn ich das tue, wenn ich das sage oder wenn ich diese E-Mail schreibe, wie ich vielleicht im Straßenverkehr unterwegs bin, handle ich damit liebevoll. Zum Schluss ein Satz, damit möchte ich dann auch enden. Ich halte es für wichtig, dass wir von dieser Qualität von Liebe geprägt sind, als dass wir auf jede moralische Frage eine endgültige Antwort gefunden haben. Noch einmal. Ich halte es für wichtig, dass wir von dieser Qualität von Liebe geprägt sind, dass sie in unserem Leben sichtbar wird, als dass wir auf jede moralische Frage eine endgültige Antwort gefunden haben. Denn Moral, sie veraltet, sie muss neu definiert werden. Neue moralische Grundsätze gefunden werden. Ich will nicht sagen, dass jegliche Moral schlecht ist, aber das Wichtige sollten wir dabei nicht aus den Augen lassen. Ich finde diesen Ausspruch ganz gut. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Na, das zeigt ja, man ist so im Wald und es sind ganz viele Bäume, aber man kann schnell übersehen, dass man in einem Wald ist. Das ist ja eigentlich ein Wald und in diesem Wald stehen viele Bäume. Und so auch bei diesen vielen vielleicht moralischen Dingen, die man im Leben hat, soll man das Eigentliche nicht übersehen, dass das Eigentliche, was wichtig ist, das ist die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Gott helfe uns darin. Amen.